Ja, vielen Dank für die wunderbaren Lieder. Das letzte Lied, Jesus Christus starb für mich. Da muss ich jetzt doch daran denken. 1975 stand bei Copyright. 1980 habe ich mich für Jesus entschieden, zum lebendigen Glauben. Und da war das letzte Lied ein ganz bewegendes Lied für mein Glaubensleben. Das hat mich immer wieder auch getragen und geprägt durch die ganzen Jahre und Jahrzehnte. Ich liebe dieses Lied, das ist wunderbar. Es sind schöne Lieder, die ausgesucht worden sind. Ganz wunderbar, vielen Dank. Ja, ihr Lieben, heute hören wir eine nicht so ganz nette Geschichte, sage ich mal. Sondern es ist eine der Geschichten in der Bibel, im Alten Testament, im Ersten Testament, wie das Judentum sagt, die doch sehr grausam ist. Ich habe das Thema heute überschrieben, Don't give up. Ingeborg fragte dann per Mail, ja, warum denn Englisch? Weil ich denke, das ist auch so eine Sprache vielleicht der Zeit, nicht, dass wir uns da anpassen wollen. Don't give up, das liest man und hört man immer wieder. Das heißt übersetzt, gib nicht auf, sondern gib ab. Das ist mir ganz wichtig, dass wir das heute aus dem Gottesdienst mitnehmen. Jeder an seiner Stelle. Denn jeder hat, wie wir gleich hören werden, aus der Geschichte Abrahams ja auch sein Leiden zu tragen, sein Kreuz zu tragen. Und um es vorwegzunehmen, die Geschichte aus Genesis 22, also 1. Mose 22, hat ja ganz viel Typologie bereits, also hinweisend auf das Leiden Christi, auf die Erlösungstat Jesu. Am Kreuz auf Golgatha. Don't give up. Heute am Sonntag, Judika, ist das der vorgeschlagene Predigttext. Judika heißt vom Psalm 43 abgeleitet, Gott, schaffe du mir Recht. Das steht tatsächlich auch im Zusammenhang mit den Texten, die für den heutigen Sonntag vorgeschlagen sind. Aus dem Losungsbuch, wir haben den Wochenspruch gehört, ich werde nachher in der Predigt darauf mich auch nochmal beziehen, denn das ist eine Einheit. Ich möchte über einen Predigttext sprechen aus dem Alten Testament, 1. Mose 22 oder auch Genesis, also aus dem ersten Schöpfungskapitel sozusagen, Genesis 22. Die Verse hören wir nachher im Verlauf der Predigt. Ihr Lieben, und so sei auch die Gnade Gottes jetzt in diesem Gottesdienst mit uns und der Friede von Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er möge uns leiten durch seinen Geist. Amen. Der Versuchung auf dem Prüfstand. Als Einleitung habe ich gewählt die Japan-Katastrophe, dazu gleich mehr. Im Hauptteil hören wir dann über die Abraham-Katastrophe. Ich habe es jetzt mal so formuliert. Und untertitelt der persönliche Bezug zum Menschen, unsere ganz persönliche Katastrophe, unsere Versuchung. Und zum dritten als Schluss die Verheißung und den Segen. Don't give up. Und Hilfen in der Versuchung. Ja, ihr Lieben, ich freue mich erstmal, dass auch viele wieder zurückgekehrt sind aus ihren Reisen. Manche, die wieder gekommen sind. Das ist schön, seid herzlich willkommen. Ich weiß auch gut, wie ich am 11. März 2011 die Bilder und die Tatsachenberichte gehört habe und gesehen am Fernsehen von der Japan-Katastrophe. Ich frage mal ganz persönlich, wisst ihr noch, wo ihr an diesem Morgen wart? Anders wahrscheinlich wie vor 30 Jahren, als wir die Wiedervereinigung erlebt haben, dieses große Wunder Gottes. 1989 ist ja noch viel länger her. Wenn man heute fragt und Gespräche führt, viele können genau sagen, wo sie waren bei diesem Wunder Gottes für unser Land. Aber 20 Jahre später, also 2011, ich habe mal so überlegt bei der Vorbereitung, ich habe mir die Kinder vorgestellt. Melanie war gerade mal im Kindergarten wahrscheinlich 2011. Du bist jetzt oder schon gerade mal in der Schule. Jenny war noch gar nicht geboren. Nora auch nicht. Die ist heute nicht zum Kindergottesdienst gekommen, weil sie noch einen anderen Termin hat. Auf jeden Fall, es war der 11.3.2011, es gab millionenfaches Leid. Und im Juli 2011, ist noch gar nicht so lange her, aber wir vergessen ja auch manches, weil sich vieles auch wiederholt. Da hatten wir auch in Deutschland Hochwasser, wir hatten Fluten in Deutschland am Rhein und in der Mosel. Auch in Brasilien, also weltweit, in Australien. Und weil ich da noch gar nicht so wenig lang in Neuseeland gewesen bin, habe ich das natürlich auch verfolgt, dieses schwere Erdbeben 2011 in Christchurch. Vielleicht erinnert ihr euch auch daran. Selbst auch viele Kirchen, wunderbare Kirchen sind damals zerstört worden. Also es waren dramatische Bilder. Ein gewaltiges Ausmaß. Ich denke nochmal an Fukushima in Japan. Ein Tsunami hat das ausgelöst. Die Helga nickt, ja, ihr könnt euch erinnern, das denke ich. Der japanische Ministerpräsident sprach von der schlimmsten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Es war ein Störfall, es war ein Albtraum traurigen Ausmaßes. Der Tsunami, grauenhaft, ein Spielball sozusagen der Naturgewalten. Und da war nicht nur das japanische Volk betroffen, die ganze Welt war damals in Sorge wegen dem Reaktorunfall. Es war die Rede von der Jahrhundertkatastrophe, der Super-GAU, eine nicht behebbare Katastrophe, ein atomarer Notstand. Es war ein Weltereignis, das die Psyche des Landes getroffen hat. Ja, die Bevölkerung des Landes, der Japaner, die wurden ins Mark getroffen. Es war ein Desaster. Manche sprachen von apokalyptischen Szenarien. Und das kollektive Gedächtnis der Japaner hat sich natürlich erinnert, ich wusste das gar nicht, es gab ein Erdbeben 1923 in Tokio, vielleicht wissen das aber die älteren Geschwister unter uns, da gab es 140.000 Tote. Das Land Japan, das wurde damals lahmgelegt. Und jetzt komme ich zu der Frage, die uns ja auch bewegt, auch in den heutigen Zeiten, und manchmal auch ganz persönlich. Wo ist Gott? Wo war Gott? Ich habe jetzt in diesen Tagen mal wieder das Büchlein von Peter Hane hervorgeholt. Warum lässt Gott das Leid zu? Das ist so ein fesselndes Büchlein. Das hatte ja damals, 1975, schon so eine hohe Auflage und sicherlich inzwischen noch weitere Auflagen. Das kann ich nur empfehlen. Das ist nur ein schmales Büchlein. Und Peter Hane versucht, Antworten zu geben. Denn letztlich, manchmal müsste man ja vielleicht die Frage auch umkehren. Warum lassen wir Menschen auch vieles zu? An vielen Dingen sind wir ja selbst Verursacher. Das nur mal in Klammer und als Buchempfehlung. Warum lässt Gott das Leid zu? Ja, wo war Gott? Und das fragen sich ja auch Menschen aus der Bibel. Wo war Gott und wie viel noch, wie viel Hiobs Botschaften wird uns Gott noch zumuten und folgen? Was kann denn noch kommen? Es gab Todesangst. Sie waren in den Grundfesten erschüttert. Hilflose Versuche damals in Fukushima. Jetzt sind das 11 Jahre her. Und aktuell fragt ihr euch, die Corona-Krise, nun ja, nach mehr als 2 Jahren, sie ist noch nicht weg, aber manches ist überstanden. Die Ukraine-Krise und die weiteren Folgen, die Inflation, was kommt noch auf uns zu? Ja, wir fühlen uns machtlos, ratlos, Angst und Verzweiflung. Die Ohnmacht der Menschen zeigt sich, ihr Lieben, auch in unserem Land. Die aktuellen Beispiele aus den vergangenen Jahren erinnern an einen düsteren Endzeitfilm. Aber ihr Lieben, so ist das nicht. Es ist pure Realität. Pure Realität. Und als Gemeinde Gottes, als Christen, fragen wir uns, ist das eine Heimsuchung Gottes? Manche kennen den Begriff vielleicht noch gar nicht. Es ist ein eher christlich geprägter Begriff, eine Heimsuchung Gottes, wenn wir uns dem stellen. Ist das eine Heimsuchung Gottes? Naturkatastrophen, die stellen ja auch unseren ganz persönlichen Glauben in Frage. Und vor allem auf die Probe. Wo ist da ein Gott, der nach christlicher Auffassung gerecht und gütig ist, barmherzig? Ehrlich gesagt, ich muss euch gestehen, die Bilder damals, die rührten mich auch zu Tränen. Denn die Welt hatte ja auch Mitgefühl mit Japan. Ich war an dem Vormittag, der 11.3., es war ein Freitag, unterwegs in die Schule zum Unterrichten. Ihr könnt euch denken, da hatte man natürlich das ganze Programm auch umgestellt und hat sich da mit auseinandergesetzt. Ja, erlaubt mir jetzt an dieser Stelle mal eine Parallele zu ziehen zum heutigen Predigttext. Die Versuchungsgeschichte Abrahams, dem Stammvater Israels und seines Sohnes Isaaks. Und B, in der Versuchungsgeschichte Jesu. Die Geschichte finden wir im 1. Mose, Kapitel 22. Abrahams Versuchung, Bestätigung der Verheißung. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham! Und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von Ferne und sprach zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen. Und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn, auf Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater. Abraham antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist das Feuer und das Holz. Wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar und oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, dass er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach: Abraham, Abraham. Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meines Willen. Um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Stätte: Der Herr sieht. Daher man noch heute sagt auf dem Berge: Da der Herr sieht. Soweit erstmal die biblischen Zeilen aus 1. Mose 22, Verse 1 bis 19. Aus dem Luther-Text oder aus der Übersetzung in Luther, da heißt es ja meistens die Versuchung Abrahams, beziehungsweise dass Abraham der seinen einzigen Sohn opfert, die Opferung Abrahams. Ich möchte gerne lieber davon sprechen, die sogenannte Bindung Isaaks. Ich werde es auch euch gleich erklären, warum. Es ist eine dramatische Geschichte, ja, und ihr kennt sie ja wahrscheinlich die meisten. Im Bibelabschnitt heute heißt es, Gott stellt den Abraham auf die Probe. Ganz ungewöhnlich, dass Gott Abraham versucht. Er versuchte den Abraham. Dieser Text ist einer der schwierigsten biblischen Texte. Er ist abgründig und grausam. Dieser Text wird jedes Jahr an Rosh Hashanah verlesen. Das ist das jüdische Neujahrsfest. Und warum betone ich das? Weil es mir wichtig ist, zu sagen, es ist ein Fest der Umkehr, der Buße. Ja, und wenn das jedes Jahr gelesen wird, dann wollen die Menschen im Judentum ganz bewusst sich hingeben und nachfragen, Gott, wo muss ich Buße tun? Ich empfinde das ganz vorteilhaft. Eine Zeit der Buße, das fehlt uns, habe ich manchmal den Eindruck, in unserem Land, auch in unserer christlichen Gemeinde, dass überhaupt das Wort Buße oder Umkehr. Die Passionszeit ist uns ja geschenkt, auch als Zeit der Besinnung, der Umkehr, der Buße. Ja, kann Gott dieses Opfer fordern? Der israelische Gott fordert keine Kindesopfer, aber Gott will unser Vertrauen. Abraham fühlte sich ohnmächtig, aber er gehorchte Gott. Ohne Wenn und Aber, kompromisslos. Also, wenn ich mir hier Familien anschaue, Eltern, das stelle ich mir nicht einfach vor. Es ist ein dreifacher Befehl Gottes. Nimm, geh, opfere. Also nimm deinen Sohn, geh hin in das Land Moria, das ich dir zeigen werde, und opfere das Liebste, das er hatte, seinen lang ersehnten und unersetzlichen Sohn und Erben Isaak. Ein unverständlicher und lebensbedrohender Auftrag. Abraham, er war ja schon 100 Jahre alt und seine Frau Sarah war ja auch nicht mehr gerade jung, um noch ein Kind zu gebären, 90 Jahre. Eine klare Ansage. Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere. Moria, das heißt, der Herr sieht. Moria ist also der Ort, an dem heute der Felsendom in Jerusalem steht. Wir werden nachher noch Bilder sehen. Dort, wo einst Salomo den ersten Tempel gebaut hat. Dreimal sagte Abraham, hier bin ich. Vers 1 zu Gott, wir haben den Text noch im Ohr, in Vers 7 zu Isaak und in Vers 11 zu einem Engel. Hier bin ich. Und daraus entnehme ich, dass der Abraham, der war hörbereit. Also zunächst hört er auf die Stimme, er hört auf das Wort. Und aus Hörbereitschaft folgt der nächste Schritt, der Gehorsam. 3 Tage waren die Männer unterwegs, also Abraham, Isaak und die Knechte. Naja, und der Esel wahrscheinlich. Sie waren unterwegs, schweigend. Es ist eine Situation, in der das Schweigen besser redet, als viele Worte zu machen. Die Reise war gut durchdacht. Erst die christliche Auslegung sieht hier in diesen 3 Tagen, wo die Männer unterwegs sind, einen Vergleich, eine Typologie auf die Zeit zwischen Karfreitag und Ostern. 3 Tage zwischen der Kreuzigung, der Hinrichtung auf Golgatha und dem Auferstehungsmorgen, so Luther. Ja, und weiter fällt uns auf in Vers 4, dass hier bereits Abraham davon spricht, dass er und Isaak anbeten werden. Und dieses kleine Wörtchen, wir, also die Verbindung zwischen Sohn und Vater, wir wollen danach wieder zurückkommen. Hatte Abraham, so frage ich mich, hier schon eine prophetische Schau oder wurde er vom Heiligen Geist erfüllt? Der Heilige Geist kommt im Alten Testament vor. Isaak war inzwischen ja schon ein junger Mann, auch etwa so um 30 Jahre. Er war schon stark genug, das Holz zu tragen, selbst zu tragen. Und im Hebräischen, wenn man genau den Text anschaut, wörtlich, dann ist es nicht nur ein Stück Holz, sondern es ist im Plural geschrieben, also viele Hölzer. Und die jüdische Tradition spricht an dieser Stelle zutreffender von der sogenannten Bindung Isaaks. Denn eine Opferung im Worte des, ja, wie es hier steht, war es ja letztlich nicht. Die vollzieht Abraham nicht. Dennoch bleibt das Erschaudern vor diesem Gott und seiner Forderung bestehen. Ja, es ist ein beeindruckender und doch auch abgründiger Text. Aber die Passion Jesu zeigt uns einen anderen Weg. Jesus selbst rettet und befreit uns als die eigentlich Verurteilten, weil wir sind die Sündigen, die schuldigen Menschen, durch seine Lebenshingabe. Jesus kam, um dieser Welt zu dienen. Das war der Wochenspruch, den wir vorher gehört haben. Um uns zu dienen, seine Erlösung überwindet Schuld und Leid. Er kam nicht, um sich selbst dienen zu lassen, sondern um dir persönlich zu dienen, um dir Gutes zu tun, um dich zu segnen. Doch zurück zu Abraham. Abraham hielt ja noch nicht mal Rücksprache mit seiner Frau Sarah. Er hat ja gar nicht gesagt, was er vorhat oder wie er Gottes Stimme vernommen hat. Was hätte sie auch zu ihm gesagt als Ehefrau? Bist du verrückt? Nee, Sarah kommt in dieser Geschichte überhaupt nicht vor. War es das schlechte Gewissen Abrahams? Letzten Sonntag habt ihr eine Predigt gehört über die Gastfreundschaft. Und da möchte ich gerne jetzt nochmal anknüpfen. Ihr seht hier einige Kapitel voraus, das ist 1. Mose 18, als Gott dem Abraham und seiner Frau begegnet. Sie haben Gott erstmal gar nicht erkannt. Das sind drei Herren. Chagall hat diese drei Herren als Engel dargestellt. Sarah könnt ihr sehen, hier links, Abraham und Gott. Gott begegnet Abraham in Mamre. Und in dieser Begegnung, bei dieser Gastfreundschaft, ein ganz wesentliches Element aus der Bibel, wie ihr ja auch in der Predigt gehört habt von Bernd, da wird dem Abraham und der Sarah verheißen, dieser einzige Sohn, der Isaak, also zunächst hatte er ja schon einen Sohn, Ismael, mit der Magd von Sarah, also mit Hagar, 1. Mose 16 nachzulesen, aber jetzt der verheißene Sohn. Übers Jahr soll Sarah ein Kind gebären. Und ja, die Hauptaussage in diesem Kapitel ist ja, ja, Gott ist nichts unmöglich. Er wird auch im hohen Alter diesen beiden Menschen einen Sohn schenken. Und das ist auch tatsächlich passiert. Dieser einzige geliebte Sohn Isaak. Sarah hat ja noch darüber gelacht, als sie das gehört hat. Sie hat sich im Zelt versteckt. Nein, bei Gott ist wirklich nichts unmöglich. Wollen wir das behalten, mitnehmen auch für unser persönliches Leben, für die neue Woche? Ja, mich würde nur interessieren, was Abraham seiner Frau sagte. Für die Rabbiner steht das Leiden Isaaks, also die Bindung, dass sein Vater ihn opfern sollte, im Zentrum der Schreckens- und Befreiungsgeschichte. Für uns Christen steht ja der Glaube des Abrahams, des Stammvaters, im Zentrum. Und im richtigen Moment schickt Gott dem Abraham ein anderes Opfer, nämlich einen Widder. Dieser Widder hatte sich erstmal in einer Hecke wahrscheinlich verheddert. Er wurde nun zum eigentlichen Brandopfer, sozusagen zu einem Ganzopfer. Denn wenn man Isaak geopfert hätte, das wäre total sinnlos gewesen. Wie grausam. Kindesopfer waren in Israel verboten, das habe ich schon gesagt, aber in den Nachbarvölkern, bei den Amoritern, bei den Moabitern und auch den Kanaanäern war es üblich. Ja, ihr Lieben, eine weitere Versuchungsgeschichte. Vor einigen Wochen haben wir da mal drüber gepredigt. Die finden sich in der ganzen Bibel, zum Beispiel bei Josef und seinen Brüdern. Hannah, die zunächst auch kinderlos blieb. Hiob, wo der Satan ihn anfechten durfte und Gott zu ihm gesagt hat, du, alles kannst du mit ihm machen, sein Hab und Gut kannst du nehmen, aber taste nicht seine Seele an, sein Leben. Versuchungen im Neuen Testament. Wir haben vor 2 Wochen die Versuchung in Gethsemane gehört. Jesus in Gethsemane. Markus beschließt in seinem Kapitel die Versuchungsgeschichte in der Wüste von Jesus mit einem Wort aus dem Psalmen. Die Engel dienten ihm, dienten Jesus. Jesus in Gethsemane, in die Tiefe des Todes ist er hinabgestiegen, in die Nacht der Verlassenheit. Josef Ratzinger, ich habe 2 Bücher von ihm, über Jesus von Nazareth schreibt, ja, in die Ausgesetztheit der Wehrlosen ist er gegangen, Jesus, die Nacht der Verlassenheit. Und weil Jesus selbst in die Versuchung geführt und gelitten hatte, darum kann er uns helfen, wenn wir in der Versuchung sind. Ja, erinnern wir uns nochmal an diese Texte, in das große Ringen Jesu mit seinen 3 Jüngern in Gethsemane, im Garten. Und der Kern aller Versuchung, letztlich ist es doch so, ihr Lieben, der Kern aller Versuchung und Probe ist, dass wir Gott ausklammern aus unserem Leben, dass wir meinen, wir brauchen Gott gar nicht und seinen Rat, sein Wort. Das ist die größte Versuchung, der Kern. Das Beiseiteschieben Gottes, weil Jesus plötzlich zweitrangig wird oder überflüssig, manchmal vielleicht sogar störend empfunden wird. Ja, in allen Schrecknissen, die uns widerfahren, können wir aber auf Gott vertrauen. Dazu lädt uns Gottes Wort und der auferstandene Herr und Christus ein. Das Vaterunser nimmt diese Bitte auf. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ich habe von einer Senatorin gelesen aus Amerika, Amy Klobuchar. Sie hat Flüchtlinge besucht in Polen und ist dann wieder zurück nach Minnesota und hat dort einen Gottesdienst besucht, der Ukrainer. Also Ukrainer gibt es ja auf der ganzen Welt und beim Vaterunser hat sie dann gesagt, dieses Wort führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ja, sie hat darauf hingewiesen, dass das doch Gültigkeit haben soll. Im Neuen Testament heißt es an einer Stelle, Gott wird uns nicht mehr auflegen, als dass wir tragen können. Nimm das doch mal ganz persönlich, dieses Wort aus dem 1. Korinther. Ich nehme das für mich auch immer persönlich. Diese Zusage, Gott wird nicht mehr an Anfechtung auferlegen, als dass wir tragen können. Aus 1. Korinther 10, Vers 13. Eine Mutter erzählte von ihrem einzigen Sohn, der im Krieg in Afghanistan gefallen ist, getötet wurde. Für diese Frau gab es keine Vorbereitungszeit, um Abschied zu nehmen. Auch hier wieder die beklemmende Frage einer Mutter, die ihr Kind verliert. Warum Gott? Diese Frau, diese Mutter wurde an ihre Grenzen geführt. Es war kein Abschied von ihrem Sohn mehr möglich. Eine besondere Herausforderung. Trauer und Wut stieg in ihr auf. Es war ein Rückschlag, einer nach dem anderen. Warum, mein Gott? Und ein anderes, weiteres Beispiel. Es geht um einen Sexualmord an einem jungen Menschen mit Vergewaltigung. Und nur durch professionelle Hilfe wie Opfertraining, da kommt das Wort Opfer vor, wir sprechen ja von dem Opfer Abrahams und Isaaks in der heutigen Zeit und der Opferberatung, konnten die Eltern mit dieser Versuchung, mit dieser Geschichte, mit dieser Wahrheit umgehen. Das ist nichts Kleines, auch nicht in unserer Zeit. Ihr wisst darum. Ja, ihr Lieben, manchmal muss auch die Hoffnung ihre Niederlage eingestehen. denn nichts bleibt, wie es ist. Erinnern wir uns nochmal an die Einleitung, an das Trauma von Japan. Doch schauen wir auf Abraham. Manchmal muss auch die Hoffnung ihre Niederlage eingestehen. Gott prüfte Abraham und Abraham prüfte Gott. Ich empfinde so, ja, das ist ganz schön raffiniert von ihm. Gott wird das schon machen, er wird sich schon drum kümmern. Damit schob ja Abraham Gott die Entscheidung zu, ob Isaak geopfert wird. Nun kehren die Knechte mit Isaak und Abraham zurück. Im Neuen Testament wird Abraham des Glaubens genannt als Vorbild. Wenn ihr das gerne mal nachlesen wollt, Hebräer 11, die Verse 8 bis 11. Und wenn es um Isaak geht, Kapitel 11, Vers 17. Der Zeit wegen lasse ich das jetzt und lese es nicht vor. Aber Hebräer 11, das große Kapitel von den Vorbildern im Glauben. Das Thema Versuchung, die Probe, der Test und die Bewährung ist ja in der Bibel ein ganz zentrales und wichtiges Thema zwischen Gott und den Menschen. Die Geschichte passiert ständig auch in unserem Leben. Prüfung, Probe, das ist ein Lebensthema. Und wenn ich so die Reihen anschaue, dann ist das mir auch bewusst. Wer kennt es nicht? Für jeden Einzelnen ist es ein Lebensthema. Wir bekommen zwar jeden Tag von Gott neu eine Portion Kraft zum Leben. Wir stehen aber auch dann vor der Frage, was wir damit machen. Gutes oder Böses, viel oder wenig. Ich finde da das Wort Probe eigentlich passend. Wir stehen vor dieser Frage, ich denke mal auch Kinder, Schüler, Berufstätige, Amtsträger, Eheleute, alte Menschen fragen sich, welche Autorität sehe ich als anerkennenswert an? Wem gehorche ich mehr? Dem Trieb? Meinem Willen? Dem Gesetz? Oder wollen wir doch wirklich lieber dem folgen und gehorchen, was Gott uns in seinem Wort sagt, nämlich der Bibel? Das ist der Felsenturm, das sind zwei Bilder, die ich erst diese Woche bekommen habe, denn in Wetzlar war eine ökumenische Gruppe auf einer Pilgerreise in Israel unterwegs und das sind Bilder, die habe ich euch jetzt mal mitgebracht, denn vor Jahren, manche wissen das, war gar kein Zugang möglich auf dem Felsendom, also auf dem Tempelplatz. Auf der anderen Seite links vom Felsendom steht ja die El-Aqsa-Moschee, also beides islamische Moscheen. Und das ist sicherlich eindrücklich gewesen, auch für die Menschen. Es waren über 40 Personen, die an der Reise teilgenommen haben, wieder auf dem Tempelberg zu stehen, direkt vor diesem Felsendom, wo man sich erinnert eben auch als Christen an den ersten Tempelbau von Salomo, an den zweiten Tempelbau 70 durch Herodes den Großen und dann natürlich auch an die Zerstörung. Ja, ihr Lieben, was sagt uns denn jetzt der Abschnitt aus Genesis 22 heute? Erstens, Gott stellt jeden Menschen und jeden Tag stellt er uns auf die Probe. Zweitens, das Leiden, die Versuchung, die Kriegszeit ist begrenzt, eine kleine Zeit. Lest das nach in Offenbarung 2,10, denn das sind Verse, die uns helfen. Das Leiden, die Versuchung, die Verfolgung der Christen, das ist eine begrenzte Zeit. Wenn wir zurückschauen in die Kirchengeschichte, in die Weltgeschichte, so haben wir es vorher auch im Gebet formuliert, es ist immer eine begrenzte Zeit. Sicher, wenn man drinsteckt, ist es schwer. Manches Mal verheddern auch wir uns. Zum Beispiel in Beziehungsgeschichten. Verheddern, erinnert ihr euch, der Widder, der sich verheddert hat, da kommt dieses Bild wieder. Auch wir verheddern uns. In Konflikten, wenn ich an die Gemeinde hier vor Ort denke, auch an die scheinbar unlösbaren Beziehungen und auch die Unversöhnlichkeit. Ich denke manchmal, da müssen wir noch weiter arbeiten. Und ein dritter Punkt ist, don't give up. Da ist das Wort wieder. Gib nicht auf, sondern gib ab. Gott legt uns nicht mehr auf, als dass wir ertragen können. Als Christ leiden müssen ist eine Versuchung. Es ist aber auch ein Kennzeichen der echten Jüngerschaft, der Nachfolge Jesu. Ja, wir sind alle umgeben von den Stürmen des Lebens, Stürmen der Zeit. Aber wenn wir zusammenfassen, bittere Erfahrungen gehören auch zum Christsein dazu. Bittere Erfahrungen gehören zu unserem Leben. Wir werden nachher von Karl noch einiges hören. Krankheitszeiten, Krisen. Aber wir dürfen das Gott klagen. Das ist eine Entlastung. Und Gott gibt uns die einzige Rettung. Er ist eine feste Burg. Mit Gott brauchen wir keine Angst haben, dass wir auf dem Meer des Lebens Schiffbruch erleiden und kentern. Nehmen wir das mit für die neue Woche. Wenn der Druck, die Anfechtung, die Versuchung kein Ende nimmt, was dann? Dann wollen wir rechnen mit der Siegeskraft Jesu. Darum, don't give up, gib nicht auf, sondern gib an Jesus ab, was dich bekümmert. Er hat auf Golgatha den Sieg errungen, am Auferstehungstag. 2 Wochen noch, dann feiern wir Ostern. Jesus Christus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Darum wähle ich ihn. Kennt ihr dieses Lied, diesen Chorus? Er gab meinem Leben Sinn und ewiges Leben. Darum singe ich froh von ihm. Jesus Christus. Jemand hat mal gesagt, der innerlich schlafende Christ gerät nicht in Anfechtung. Also, das gehört einfach zu unserem Leben als Glaubende, als bekennende Christen dazu. Ja, Versuchungen sollen die Kraft unseres Glaubens erproben. In den Sprüchen heißt es, Anfechtung lehrt auf das Wort merken. Vielleicht nicht so eine Sprache, wie wir sie heute gewohnt sind, aber das heißt übersetzt Anfechtung, Probe, das lehrt uns oder das gibt uns vielleicht gerade den Schwung, mehr nochmal die Bibel zu lesen, auf das Wort zu achten, hineinzuhorchen, Hörbereitschaft wie Abraham und dann gehorsam zu sein. Ja, hören wir auf das Wort Gottes. Das gehört zum Christsein also dazu. Und sie lehren uns, demütig vor Gott zu werden. Das sagt Petrus. Immer wieder habe ich das schon zitiert und wiederhole es auch gerne heute nochmal. Demütigen wir uns unter die gewaltige Hand Gottes. Und schließlich können wir in der Versuchung lernen, aus der Not ein Gebet zu machen. Kürzlich hörte ich in einer Predigt, die Not kann uns auch zum Fluchen bringen, ja, nicht nur zum Gebet. Wenn die Not uns so erwischt, es hat beide Seiten, das ist richtig. Aber halten wir fest, noch einmal aus der Geschichte von Moria, also dem Berg, wo Abraham hingewandert ist, von Beersheba bis nach Jerusalem, nach Moria. Es waren eher 3 Tage Reisen. Das vielleicht nochmal zur Ergänzung hier. Hebräer 11, genau. Ein Mann des Glaubens und hier nochmal Moria, das Land um den Felsendom herum. Kann man sich vielleicht so eine Reise nochmal anders vorstellen, als Vater und Sohn mit den Knechten unterwegs sind. Halten wir fest, Gott ist nichts unmöglich, aus 1. Mose 18. Auch nicht für uns heute. Denn der Abraham hat sich ja so verhalten, dass er sagt, der Gott Adonai, der sieht, er übte Gnade und Recht, so wie es der heutige Sonntag sagt, in der schwersten Prüfung in Abrahams Geschichte. Gott hat seine Nachkommenschaft, die Verheißung der Nachkommenschaft gehalten. Sein Heilsplan setzt sich fort, liebe Gemeinde. Und das Bild zum Schluss aus der Kinderbibel, das habt ihr vielleicht auch vor Augen. Die Verheißung an Abraham aus 1. Mose 12. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Abraham, das ist so ein schönes Bild von Kirsten Kord aus der Kinderbibel. Abraham steht und über ihm der große Sternenhimmel. Und so wie die Sterne am Himmel sind, so sagt Gott, so soll dein Geschlecht vermehrt werden. Und das hat sich ja durch den Heilsplan Jesus Gottes bis in das Neue Testament auch erfüllt. In wenigen Tagen hören wir die Worte von der Hingabe Jesu am Kreuz. Warum, warum, Gott, hast du mich verlassen? Darum ist diese Geschichte aus 1. Mose 22 typologisch, also ein Vorbild auf das Leiden Jesu. Und Psalm 22 greift das auf. Warum? Warum, mein Gott? Neutestamentlich heißt es von Jesus, er schreit diese Worte am Kreuz geradezu heraus. Gib nicht auf, sondern gib ab an Jesus. Gottes Hände halten uns. Erinnern wir uns an die Passion Christi. Er ist der leidende und auferstandene Christus und er will uns segnen. Amen.